Wir sind ja im Gesundheitswesen, also in einer Aufholjagd. Deutschland hat erhebliche Defizite.
It's an unbelievably complex subject. Nobody knew that healthcare could be so complicated.
Willkommen zum Arztgespräch, dem Podcast über Medizin und Gesundheitspolitik. Mein Name ist Christian Köhler, ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin und Hausarzt in Wiesbaden.
Mein Name ist Christian Sommerbrot, ebenfalls Facharzt für Allgemeinmedizin, ebenfalls niedergelassen in Wiesbaden, wie Christian. Und auf Marc müssen wir leider heute verzichten. Dafür haben wir einen Gast, Christian.
Genau, den stelle ich gleich vor. Unser Thema heute ist effizienter, schlanker, digitaler. Die Transformation zur digitalen Praxis 2.0. Ja, in der letzten Folge haben wir über den zunehmenden Fachkräftemangel in Arztpraxen gesprochen. Das ist ja ein Problem, das viele Praxen belastet, was die Versorgung insgesamt auch gefährdet und was natürlich in Zukunft noch gravierender werden wird. Und deshalb müssen wir uns ja ganz konkret Gedanken machen, wie wir in Zukunft mit weniger Personal trotzdem eine hohe Versorgungsqualität aufrechterhalten können. Und eine der vielversprechendsten Lösungen dafür ist natürlich die Digitalisierung, gerade von standardisierten Prozessen in unseren Praxen. Denn digitale Prozesse, das wissen wir alle, können Abläufe einfach effizienter gestalten, können Ressourcen schonen, das Team entlasten und damit auch mehr Raum für die eigentliche Patientenversorgung schaffen. Und genau diesen Ansatz verfolgt in seiner Praxis Dr. Ahmad Sirfi, Hausarzt aus München. Und er hat, um nicht unnötig Ressourcen zu binden, seine eigene Praxis ziemlich konsequent digitalisiert mit auch durchaus beeindruckenden Ergebnissen. Und wie das in der Praxis aussieht und welche Herausforderungen dabei entstehen und welche Vorteile sich für Ärztinnen und Ärzte und auch für Patientinnen und Patienten ergeben, darüber wollen wir heute mal sprechen. Und da freue ich mich auf spannende Einblicke und auch wertvolle Tipps zur digitalen Transformation unserer Praxen und freue mich, dass Sie da sind, beziehungsweise dass du da bist. Willkommen, Ahmad Sirfi, hier im Podcast.
Vielen Dank Christian, vielen Dank Tino. Ich freue mich, heute dabei zu sein.
Ja, wir freuen uns auch. Das ist tatsächlich ein guter Auftakt zur letzten Folge. Und Christian hatte den Artikel in den Nachrichten gelesen, wo du deine Praxis vorgestellt hast und hatte dich dann vorgeschlagen. Und das fanden wir so gut, weil das in so viele Punkte reinpasst, die wir im Podcast diskutiert haben, dass wir uns freuen, dass du mit dabei bist.
Ja, vielen Dank. Das waren tatsächlich zwei Artikel hintereinander. Es waren einmal in dem Ärzteblatt und danach im Ärztenachrichtendienst. Da kam dann Christian auf mich zu. Parallel kamen, glaube ich, auch irgendwie fast 40 E-Mails auch rein von vielen Kolleginnen und Kollegen in der ganzen Republik. Alle wollten wissen, wie man so die Praxis digitalisiert. Christian wollte auch mich interviewen. Das war schon mal der Unterschied.
Ja, ich habe gedacht, das ist eigentlich sehr spannend hier für den Podcast, weil wir ja häufig über Digitalisierung hier auch sprechen und eigentlich das Ganze immer so sehr den Fokus hatte, was bietet uns die Gematik an, Telematik, Infrastruktur, wo hakelt's da? Klar, über die EPA sprechen wir ganz viel. Wir haben über E-Rezept, E-AUs, die ganzen digitalen Prozesse oft genug hier gesprochen und eigentlich kamen immer wieder zu dem Schluss, dass uns das einfach nicht allzu sehr befriedigt. Und man muss sagen, dass ja in den letzten Monaten auch durch ChatGPT zum Beispiel, also überhaupt über KI-Tools, einfach doch immer mehr Innovationen hier auch im Praxismarkt jetzt eine Rolle spielen und auch die PVS-Systeme sich immer mehr öffnen müssen, irgendwo einen Wettbewerb zulassen müssen. Und eigentlich ähnlich wie in unserer realen Welt, in der wir digital leben, das für die Praxen ein bisschen anpasst. Ich meine, wenn wir uns klar machen, dass wir im echten Leben ganz viel mit unserem Smartphone machen, eigentlich alles bezahlen, Tickets buchen, uns navigieren lassen irgendwohin, dem Ding Fragen stellen etc. Das ist so ein wichtiger Helfer auch für unseren Alltag inzwischen geworden und wir uns die ganze Zeit aber in der Praxis mit einer Digitalisierung rumgeschlagen haben, die aber nicht mal im Ansatz auch nur annähernd daran gereicht hat. Und in den letzten Monaten hat man das Gefühl, kommt da einfach ein bisschen mehr Wettbewerb rein, also dass digitale Tools auch gebaut werden, die einfach an die PVS-Systeme gut andocken. Und darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen, wie man das Ganze so dann komplett umstellen kann. Und da würde mich mal interessieren, du hast dich ja relativ früh entschieden, deine Praxis zu digitalisieren, komplett eigentlich oder so komplett wie möglich zu digitalisieren. Was war denn das ausschlaggebende Moment, dass du die Entscheidung für dich getroffen hast?
Ja, tatsächlich ist es sehr schwierig, so einen Moment zu definieren, wo man oder wo ich dann die Entscheidung getroffen habe, die Praxis zu digitalisieren. Erstmals war für mich ganz wichtig, frühzeitig mich oder in die Niederlassung zu begeben. Das war wirklich auch nur ein paar Monate nach der Facharztprüfung, wobei der Unterschied war, dass ich schon während der Weiterbildung für Allgemeinmedizin Veranstaltungen besucht habe über die Niederlassung und auch Arztpraxen besichtigt habe. Also ich war Assistenzarzt und habe ich Arztpraxen mir angeschaut, habe die Zahlen angeschaut und habe mich immer gewundert. Es waren manchmal wie Zeitreisen. Es waren wirklich es war für mich manchmal wirklich ist was surreal, was ich da gesehen habe und habe ich mich gewundert. Wie kann so ein Unternehmen noch funktionieren? Mhm. Ich habe aber in der Weiterbildung schon gesehen, dass es Versuche gab. In den Institutionen, wo ich meine Weiterbildung gemacht habe, gab es immer Versuche. Es gab auch schon Fortschritte. Das heißt, Digitalisierung war schon immer da. Der Unterschied, die war einfach oft nicht konsequent umgesetzt. Und das ist für mich vielleicht war das ein Ausschlaggebend, dass ich gesagt habe, wenn ich das mache, dann mache ich das konsequent. Es gab aber vielleicht so eine Begegnung, die für mich, die wirklich in meiner Erinnerung bleibt. Ich war damals beim Steuerberater und sagen, ja, ich habe die Idee, ich will eine Praxis übernehmen und so weiter. Und dann kamen wir auf die Idee Digitalisierung und dann hat er mir gesagt, schauen Sie, ich habe auch hier die besten Softwares in meiner Kanzlei. Aber ich mache das nicht konsequent. Ich schreibe immer noch Post-its und Zettel und, ein Tipp von mir, ich bin etwas älter, wenn Sie es machen, Herr Sirfi, dann machen Sie es bitte konsequent. Das heißt, ich habe einen Tipp bekommen von einer nicht vollständigen Digitalisierung, von jemandem, der wirklich weiß, was es bedeutet, Sachen nicht konsequent umzusetzen. Und der zweite Punkt, der mich wirklich etwas damals beeindruckt hat, ob das negativ oder positiv, war der Satz von Angela Merkel, Internet ist für uns Neuwelt, also so sinngemäß. Mhm. Das war für mich gesagt, okay, also Neuwelt kann man auch gut, da hat man wirklich was zu entdecken. Und ich begebe mich mal auf die Reise. Und so kam es dann dazu, dass die Praxis wurde übernommen, umgestellt und komplett digitalisiert. Und das ist ein Prozess, was bis heute noch nicht fertig ist.
Ja, spannend.
Da muss man ja jetzt mal nachfragen, weil unsere Zuhörer sind in der Regel der Fälle alle auch niedergelassene Ärzte oder ein großer Teil davon. Und wir alle kennen das in unseren Praxen. Wir benutzen alle seit Ende der 90er Jahre Computer in unseren Praxen für die Abrechnung, für die Dokumentation, für die Rezeptausdruckung, für die Ausdruckung von diversen anderen Formularen. Jetzt kommt neu dazu das E-Rezept, es kommt die EAU dazu, es kommt der Stammdatenabgleich dazu. Wo beginnt denn bei dir die Digitalisierung, wenn das nicht digital ist?
Ja, nee, das habe ich gemeint. Es gab so immer Digitalisierungsversuche in den Institutionen, wo ich war, weil das ist eine sehr gute Frage, Tino. Wo ist dann Digitalisierung? Ich habe mal von einem Kollegen gehört, dass er das beschrieben hat, was wir in den 90er haben. Das beschreibt er als Digitalisierung des Mittelalters. Ja, das fand ich mal auch spannend, dieses Wort zu benutzen. Mhm. Oder viele Kollegen glauben, dass Digitalisierung ist das Einscannen von Dokumenten. Das ist immer eine Definitionssache, wo Digitalisierung beginnt. Für mich ist aber Digitalisierung völlig was anderes. Digitalisierung ist für mich Standardisierung und Automatisierung und digital abbilden von den Prozessen. Das ist das, was wirklich am Ende eine Praxis effizienter macht. Aber wenn wir jetzt nicht die Karteien in den 90er eingescannt hätten, digitalisiert hätten, dann wären wir noch nie dazu gekommen, überhaupt jetzt irgendwie eine EPA zu machen. Ja, das heißt, irgendwo beginnt die Digitalisierung, es ist ein Prozess. Und es ist ja unterschiedlich, wie wo man einsteigt und was man so umsetzt. Im Prinzip, ich glaube, als ich dann diese Arztpraxis mir angeschaut habe, habe ich eine Arztpraxis gesehen, die hätte ich fast übernommen. Die Kollegen haben alles in Karteien, die haben aber einen Computer benutzt, nur für die Abrechnung Ziffer, weil sie es machen mussten. Und die haben das Internet nur einmal im Quartal angeschlossen für 5 Minuten, um die Rechnungsdatei zu schicken. Das heißt, auch diese Praxis war digitalisiert, nur halt anders.
Um das Ganze mal ein bisschen konkreter werden zu lassen, können wir ja mal so den Weg beschreiben bei dir in die Praxis als Patient und auch vielleicht dann aus eurer Sicht als die, die dort arbeiten. Also bevor der Termin stattfindet, bucht sich ein Patient in der Regel online einen Termin über eine digitale Plattform bei dir, ne? Wie geht's denn dann so weiter? Also was für Möglichkeiten hat ein Patient, um jetzt deine Praxis zu erreichen?
Naja, das ist tatsächlich fast der wichtigste Schritt, den du jetzt genannt hast, dass der Patient kommt erstmal mal auf die Idee, der braucht einen Arzt. Und dieser Moment ist so wichtig, der wird wirklich selten genutzt oder ausgenutzt, weil der Patient sitzt da normalerweise vielleicht in seinem Wohnzimmer oder ist er vielleicht im Bus, der hat aktuell Zeit für etwas, um erstmal einen Termin zu buchen. Und da muss ich dem Patienten helfen, erstmal den richtigen Termin zu buchen. Weil der richtige Termin am Ende in meiner Praxis automatisiert tatsächlich den ganzen Prozess. Das heißt, angenommen, der Patient ist neu, ja, der braucht jetzt eine Neuaufnahme in der Arztpraxis, der geht auf die Webseite, und das ist auch wichtig, dass die Webseite auch modern ist und die Patienten wirklich begleitet oder abholt, auch wo sie sind. Und dann beantwortet er ein paar Fragen, kommt er zur richtigen Terminart, bucht er den Termin, gibt er dabei die wichtigsten Daten an, die ich auch für mich, also die für mich wichtig sind, für die Arztpraxis wichtig sind. Danach bekommt er auch ein Formular digital zum Ausfüllen für die wichtigsten Daten, die wir brauchen. Und diese Daten werden zurückgeschrieben 1:1 in Praxisverwaltungssystem. Das heißt, will der Patient, dass ich ihn zum Beispiel an der Vorsorge erinnern oder will er seine Rechnung zum Beispiel per E-Mail bekommen und so weiter und so fort. Das wird alles komplett zurückgeschrieben in das System. Wenn der Patient kommt und der hat alles richtig angegeben, der ist jetzt in der Arztpraxis, der muss theoretisch gar nicht eigentlich zur Rezeption, sondern es gibt so ein Anmeldungsterminal in der Praxis. Wenn der Patient eine Versichertenkarte hat, dann steckt er die Karte ein in das Terminal, wird erkannt und das Gerät sagt ihm, Sie können schon einen Platz nehmen. Und wenn der Arzt dann den Patienten irgendwie behandeln möchte, er schiebt so ein To-Do auf seine Liste von anstehend auf Behandlung aktuell. Der Patient wird automatisch über ein Aufrufsystem aufgerufen und dann geht der Patient ins Zimmer. Das heißt, im Idealfall hat auch der Patient überhaupt kein Personal verbraucht.
Das heißt also, du würdest sagen, so das wichtigste Tool, hast du eben gesagt, ist jetzt einmal das Terminierungstool. Also hast du wahrscheinlich zwei verschiedene Systeme. Einmal, ich habe gesehen, du hast auf deiner Webseite einen Chatbot, haben ja auch inzwischen einige Praxen eingesetzt und dann wahrscheinlich mit einer Telefon-KI, mit der du arbeitest. Läuft das in einem System zusammen oder wie können das deine MFAs im Backend quasi sehen?
Tatsächlich, wenn ich so sehe, in den 7 Jahren Niederlassung jetzt haben wir wirklich verschiedene Sachen probiert, verschiedene KI-Systeme, also Telefonassistenten, also KI sind nur noch nicht, aber Telefonassistenten benutzt und jetzt auch ein Chatbot, nachdem ich endlich was gefunden habe, was einigermaßen meine Erwartungen auch erfüllt. Das heißt, der Patient kann über den Chatbot den Termin wählen. Wobei die Telefonassistenz, also wie wir hatten letzte Woche zumindest mal die ersten Erprobungen, dass wir bald eine Telefonassistenz haben, was auch Termine per Telefon buchen kann. Das ist halt für Patienten, die definitiv nicht online können, dass sie wirklich mit dem Telefonassistenten sprechen und der bucht dann den Termin in meinen Kalender. Aber das ist das Wichtigste tatsächlich, damit der ganze Prozess läuft. Das heißt nicht, dass wir auch den Patienten ohne Termin nicht behandeln können, aber der Prozess, es ist viel, viel besser, wenn die Patienten Termine online machen.
Wie machst du das? Können die Patienten aus einem Blumenstrauß von Gesprächsanlässen wählen, so nach dem Motto, ich möchte die Impfung, ich möchte die Blutuntersuchung, ich möchte noch dies oder das? Oder müssen die erstmal zu einem Gespräch rein, wo auch die Anliegen des Patienten sortiert werden, denn es gibt ja immer wieder viele Patienten, die etwas krude Vorstellungen haben, was in der Praxis jetzt alles erfolgen soll.
Ja, das ist natürlich auch eine Herausforderung. Es gibt Es gibt jetzt, also am Anfang hatten wir ganz am Anfang wirklich irgendwie nur 5 Termine, dann sind die 10 geworden, dann 20 geworden, dann irgendwann war es halt für die Patienten natürlich nicht übersichtlich. Und wir haben das jetzt mit dem Chatbot, so ein Algorithmus, ist auch kein richtiger Chat, das ist wirklich ein Messenger, aber der leitet die Patienten, das heißt, die entscheiden, ich will das und das und das. Und der bringt sie wirklich zu einer Terminart. Natürlich gibt es Patienten, die wollen noch mehr. Und da ist es tatsächlich manchmal schwierig. Also ich kenne schon Systeme, die versuchen, über mehrere Anlässe einen Termin zu blocken. Das macht so ein bekanntes MVZ. Wobei, ich habe selber getestet, das führt oft dazu, dass der Patient überhaupt keinen Termin bekommt, weil da ist der Algorithmus natürlich auch an seinen Grenzen stoßt. Also ist es eine Herausforderung. Aktuell aber funktioniert ganz gut, dass wir die Terminanlässe so möglichst grob definieren. Es gibt allgemeine Sprechstunde, es gibt Neupatient, es gibt Akutsprechstunde und es gibt Standardimpfung, Reiseimpfung, es gibt Blutabnahme und Diagnostik. Und ich glaube aber, dass wir in den nächsten Jahren noch mehr verbessern werden, vor allem mit Hilfe der KI, ja, dass tatsächlich die Terminsuche viel, viel, viel leichter gestaltet werden kann.
Gerade bei solchen Wunschuntersuchung. Also es ist ja häufig so, dass der Patient sagt, ich komme zur Gesundheitsuntersuchung, aber parallel hätte ich noch folgende Extrawünsche. Und ist das dann in dem einen Termin alles drin? Also ich erfinde jetzt mal einfach was. Ich möchte noch zusätzlich einen Vitamin B12-Status haben, weil ich mich vegan ernähre und ich möchte einen Ultraschall, weil ich habe gehört, das sei gut. Und da muss ja der Patient aufgeklärt werden, dass die Gesundheitsuntersuchung eine Kassenleistung ist, dass Vitamin B12 eigentlich mit dieser Wunschvorstellung eher eine Privatleistung ist und dass der Ultraschall mit dieser Wunschvorstellung ja auch eine Privatleistung ist. Erfährt der das vorher in deinem Terminsystem oder wie läuft das?
Der erfährt das nicht nur in dem Terminsystem, sondern auch komplett auf der Webseite, was wirklich inklusiv ist und was nicht. Aber auch zum Beispiel bei Thema Check-up, weil wenn du wirklich davon erzählst und erzählen wirklich viele Kollegen davon, das scheint wirklich ein Problem zu sein, weil viele Patienten, die glauben, dass ein Check-up ist eine umfassende Vorsorge. Es ist aber auch nicht so, also nicht der das, was wir jetzt verstehen unter Gesundheitsuntersuchung. Und das wird wirklich kommuniziert. Das heißt, bei der Terminbuchung muss der Patient schon anhaken, der hat es jetzt verstanden, das ist nur eine Basic-Vorsorge und wenn er noch mehr will, dann muss er halt dann wirklich andere Pakete auswählen. Diese Pakete für Check-ups, die habe ich wirklich nicht aus wirtschaftlichem Interesse gemacht, sondern wirklich nur, weil wir am Anfang das Problem hatten, dass viele Sonderwünsche gekommen sind und dann müssen wir die wirklich so paketieren und wenn der Patient noch mehr will, dann braucht er einmal einen extra Termin. Das heißt, wir schauen zum Beispiel bei Thema Mikronährstoffen, alles, was so extra ist, Vitamine und so weiter, das ist definitiv nicht Teil der Leistung in der Gesundheitsuntersuchung, sondern es gibt dafür einfach eine extra Videosprechstunde, wo wir über die Erwartungen von den Mikronährstoffen sprechen und dann die meisten Patienten sagen, okay, dann brauche ich es halt nicht. Ja. Aber das ist, also Information, ganz wichtig, ganz klare Kommunikation auf der Webseite und ganz klare Kommunikation in der Terminbuchung. Was erwartet den Patienten jetzt und was sind auch unsere Erwartungen? Zum Beispiel, es gibt so eine Akutsprechstunde, die wird definiert, es dauert maximum 10 Minuten. Und es kann, also man kann nicht kommen und sagen, ja, ich habe heute Schnupfen, aber übrigens, ich habe seit 3 Jahren das und dies. Geht nicht. Mhm. Ja, muss man klar kommunizieren.
Um mal so ein bisschen auf die Effizienz zu sprechen zu kommen, auch mal so in nackten Zahlen, ich fand das sehr beeindruckend, wie viel, also du sparst ja sehr viel Zeit ein, du sparst sehr viel Ressourcen ein auch, wie viel Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hast du denn, wie viele Ärzte seid ihr in der Praxis?
Also wir sind fast alle in Teilzeit, wir sind 5 Fachärztinnen und also mit meiner Person muss ich jetzt gendern, also Fachärztin und Fachärztinnen, genau, ich bin der einzige Mann von Fachärztinnen. Und wir haben 2 Assistenz, auch Ärztinnen, ja, auch so 1,7 Stellen. Das heißt, wir sind so 7 Ärztinnen und Ärzte, die meisten in Teilzeit. Mhm. Genau.
Wie viele Mitarbeiter habt ihr in der Praxis, also wie viele MFAs?
Also wir haben medizinisch Fachangestellte 4, wobei die sind bis auf eine alle in Teilzeit. Wir kommen auf, also pro Arzt auf 0,65 MFA. Wir haben aber auch eine Telefonistin im Homeoffice, auch in Teilzeit. Und wir haben auch Management und Digitalisierungsbeauftragte. Das sind im Fall meine Frau, die schon mit mir auch den Laden schmeißt seit ein paar Jahren und alle Prozesse mit mir ständig digitalisiert und automatisiert.
Mhm. Was da ja, also du machst ja auch viel Videosprechstunden, ne? Wie viel Prozent deiner Sprechzeit nehmen die Videosprechstunden ein?
Das ist natürlich abhängig von der Saison. Also jetzt Januar war fast rekordverdächtig, wenn wir jetzt Corona-Zeiten erstmal ausklammern. Aber wir kommen auf circa 20-25% der Behandlungen per Video so in den Wintermonaten. Und im Sommer sind wir bei 10-15%.
Wie ist denn das? Es kam ja auch als Reaktion auf den Artikel im Ärztenachrichtendienst von Kolleginnen und Kollegen, so das, was ich mir auch erwartet habe, zum einen, dass viele sich quasi darüber aufregen, dass man ja immer noch analog einfach sich besser um den Patienten kümmert, einfach mehr Fürsorge da ist, wenn jetzt die MFA auch am Telefon schon bereitsteht und auf der anderen Seite auch so Einwände wie, ja, erst ist die Arzthelferin wegdigitalisiert, O-Ton, und dann ersetzt die KI den Arzt. Also das sind ja so Befürchtungen, die bei vielen auch Kolleginnen und Kollegen da sind, wenn es um Digitalisierung geht. Und natürlich ein anderes Argument, was häufig kam, was machen denn die Patienten, die älter sind und die einfach nicht so voll digital sind. Das ist ja dann schwierig für die, den Weg in die Praxis zu finden, oder hast du da auch eine Lösung?
Moment mal, Christian, normalerweise ist der Pessimist, das ist meine Rolle.
Ja.
Genau. Ich dachte ja auch so, Bad
so der Boomer-Part ist deiner, ne?
Aber Entschuldigung.
Alles gut, wobei er war jetzt nicht böse, der hat nur tatsächlich nur das wiedergegeben, was für Kommentare da waren. Tatsächlich habe ich die Kommentare damals nicht gelesen, bis ich dann im Vorbereitungsgespräch mit Christian gesprochen habe. Der hat mich neugierig gemacht, die Kommentare tatsächlich erst dann zu lesen. Und dann war ich, schockiert war ich es nicht, weil ich glaube, ich habe eine provokante Aussage gemacht. Ich habe gesagt, viele Praxen sind zu analog, und dabei habe ich ja so die Praxen quasi in analog und digital aufgeteilt. Das wollte ich tatsächlich so nicht machen, aber tatsächlich dann gab es halt die Reaktionen, die ich aber kenne, also von halt immer wieder so Reden vor Kollegen, und gibt es immer diese Vorbehalte, was macht dann die alte Oma oder der alte Opa, die nicht digital sind. Und das ist vielleicht nicht persönlich, nicht menschlich, wenn wir jetzt die MFAs quasi wegdigitalisieren. Und es ist aber nicht so. Also wir tun nicht MFAs wegdigitalisieren, sondern wir schauen, dass die MFAs tatsächlich das machen, was die Menschen wirklich brauchen. Und zwar medizinische Unterstützung. Und während der Behandlung haben die MFAs viel mehr Zeit, mit den Patienten zu sprechen, als an der Anmeldung, wo Schlangen wirklich entstehen und wo keiner wirklich zufrieden ist. Ja, sie kommen in der Praxis, sie haben keine Zeit, vor ihnen ist eine Schlange, und der MFA spricht gerne über die Einkäufe vom Samstag mit dem Patienten. Das wollen sie auch nicht hören. Es gibt immer wieder Patientinnen und Patienten, die haben nicht diese Affinität zur Digitalisierung, und die können das auch jetzt nicht mehr lernen. Wir suchen immer tatsächlich nach Lösungen. Die meisten lösen das aber wirklich so, dass sie auf Enkelkind oder Kind zugreifen, die auch dann denen hilft wirklich bei der Online-Buchung, weil es ist nicht nur in der Arztpraxis so. In der Bank ist es auch so. Sie können jetzt auch, wenn sie irgendwo mit der Bahn fahren wollen, da gibt es nicht mal keine Aushangsschilder mehr, sondern sie müssen wirklich mit dem Handy schauen, wo sie jetzt hinfahren. Das heißt, es ist überall so. Aber wirklich Patienten und Patienten, die zum Beispiel einsam sind, die wirklich niemanden haben, für die haben wir Lösungen, dass sie zumindest mal telefonisch immer einen Rückruf bestellen können. Und das lösen wir eigentlich auch ganz gut so. Aber wir haben auch 87-jährige Dame, die hat unsere App, die macht alles digital und die besteht sogar drauf. Also ich würde immer nicht sagen, dass alt bedeutet nicht digital, sondern im Gegenteil, ich glaube, wir diskriminieren diese Altersgruppe, indem wir wirklich die Motivation zur Digitalisierung wegnehmen. Und wir haben etwas in der Praxis so eingeführt und das Personal macht es wirklich sehr gerne, ist eine digitale Fürsorge. Das heißt, wenn eine Patientin kommt, eine ältere Dame, die hat ein Smartphone, da hat das ist schon die halbe Miete, da kann man ihr wirklich mal helfen, die App zu downloaden und sich zu registrieren. Und das machen die MFAs, nehmen sich die Zeit dafür und die wissen, dass es auch ihre Aufgabe ist, den Patienten dabei zu helfen, wie beim Blutabnehmen oder ein Verband machen. Und die wissen auch, dass es dann ihnen hilft, dass diese Patienten künftig nicht mehr in die Praxis kommt, um Termine zu buchen, sondern sie nutzt ihre App.
Das ist ja ein interessanter Punkt, den du ansprichst, weil in der Regel der Fälle, auch mir geht das so, wenn ich mit Kollegen rede, werden immer einzelne Patienten Gruppen herausgenommen, um zu argumentieren, warum etwas geht oder nicht geht. Und das Spannende ist ja, dass wir eine Vielzahl von Patientengruppen in der Praxis haben. Und wenn man jetzt von digitalen Wegen redet, meint man ja nicht immer 100%, sondern vielleicht ist man auch erstmal mit 20, 30, 50, 80% zufrieden und hat dann immer noch 20%, die auf alten analogen Faden angesprochen werden müssen, was man dann auch bereithalten kann. Wie würdest du denn so den Prozess betrachten, wie wichtig ist denn das Praxisverwaltungssystem? Weil das ist auch ein Thema, das Christian und ich immer wieder besprechen, hier im Podcast auch besprechen, aber auch privat diskutieren wir da immer wieder drüber. Denn es gibt ja viele Praxissysteme, die es einem eher schwierig machen in der Digitalisierung und es gibt Praxisverwaltungssysteme, die es einem eher leicht machen und einen unterstützen. Ist das wirklich, was du jetzt beschrieben hast, mit jedem System umsetzbar, ohne jetzt, dass wir zwingend ein Produkt nennen müssen?
Verstehe ich. Nee, tatsächlich nicht. Also das ist der Thema PVS, also Praxisverwaltungssystem ist ein Thema für sich. Wir haben in Deutschland was versäumt. Wir haben PVS eigentlich am Anfang in den 90er gesagt, ihr müsst nur eine Abrechnungsdatei machen. Mhm. Und denen nicht gesagt, ihr müsst irgendwie die Patienten, die Praxen effizienter machen oder Services an Patienten anbieten und so weiter. Das haben wir nicht gemacht und deshalb sind viele Praxisverwaltungssysteme weiterhin so wie in den 90er, die machen eine Abrechnungsdatei und vielleicht ein paar Extras, mehr nicht. Und dann kommen wir mit einer Telematikinfrastruktur, wir kommen mit EPA, wir kommen mit EAU, wir kommen mit E-Rezept und verlangen wir von diesen Systemen mal mitzukommen und dann sehen wir, das ist nicht machbar. Für mich war das damals, als ich die Praxis gesucht habe, war schon die Telematik am Anfang. Also man wusste, es kommt bald irgendwas, was Telematik heißt. Es wird eine EAU geben, es wird ein E-Rezept geben. Deshalb wusste ich schon, dass es kommen wird. Und war für mich ganz wichtig zu schauen, welche Softwares thematisieren überhaupt dieses Thema. Es gab Softwares, die hatten es nicht mal auf ihrem Agenda. Ja? Und deshalb war damals die Entscheidung, dass ich ein System ausgesucht habe, was wirklich fähig war, mit der Telematik sehr, sehr gut umzugehen. Und das habe ich bis heute nicht bereut.
Wie würdest du denn generell jetzt Kollegen beraten, wenn sie die Praxis weiter digitalisieren wollen? Womit sollte man sich besonders intensiv beschäftigen? Ist es jetzt die Auswahl eines PVS-Systems oder jetzt sich, was du vorhin sagtest, über die Terminvergabe Gedanken zu machen? Wie würdest du jemanden beraten, wie er vorgehen sollte, wenn er sich weiter digitalisieren möchte?
Man muss erstmal wirklich sich fragen, was will ich überhaupt digitalisieren? Also wenn man schon eine Praxis hat, dann wirklich die Prozesse mal erstmal definieren und schauen, welche Prozesse fressen am meisten Zeit und Personal und dann sich fragen, was von PVS kann das wegdigitalisieren? Ich benutze gerne dieses Wort oder halt wirklich alles effizienter gestalten. Ansonsten, so global gesagt, wir werden mit der Zeit noch digitaler, es werden viele Tools kommen. Die Patienten Reise wird immer hybrider. Und dann müssen wir immer uns fragen, okay, wie können wir mit den Patienten draußen kommunizieren und gleichzeitig aber auch in der Praxis, ohne viele Schnittstellen. Also Schnittstellen ist es ja das große Wort. Und dann sich fragen, ist das System, was ich jetzt erwerben möchte, offen, hat eine offene Schnittstelle zu anderen Systemen oder vielleicht noch besser, hat so viele Tools und Anwendungen, damit ich wirklich nicht auf fremde Softwares zugreifen muss. Also das sind die wichtigsten Fragen, glaube ich, die man stellen muss.
Mhm. Dazu können wir auch nochmal erwähnen, man kann sich informieren, zum Beispiel auf den Webseiten der Bundes-KV oder auch beim Zentralinstitut der, wie heißt es genau, Tino, Zentralinstitut der Kassenärztlichen
Vereinigung, ZI genau. Einfach abgekürzt.
Da gibt es also, werden eigentlich sehr regelmäßig Umfragen durchgeführt, welche Praxisverwaltungssysteme jetzt besonders beliebt sind bei Kollegen und welche eher unbeliebt sind. Da werden auch spezifischere Themen inzwischen schon abgefragt, wie gut funktionieren die Updates etc. Also auch im Hinblick auf digitale Prozesse werden da ja Rankings schon vorgenommen. Da kann man sich also gut informieren, welches System da im Moment die Nase vorn hat, und ich finde das auch gut und spannend, denn es ist wichtig, dass wir da einen Wettbewerb haben, weil das waren ja eigentlich seit Beginn der Computerisierung in den Praxen eigentlich immer hatten PVS-Systeme so eine Art Monopolstellung. Also man hat ein PVS-System gehabt, und das zu wechseln ist immer noch ein riesen Aufwand. Ist schon ein Horror, vor dem sich viele Kolleginnen und Kollegen auch zu Recht scheuen, weil das immer mit Reibungsverlusten verbunden ist. Ich meine, wir haben eine Folge gemacht vor einem Dreivierteljahr darüber, als Tino gerade sein PVS-System gewechselt hat, und ich weiß noch, wie wir telefoniert haben an den Tagen, an denen du, glaube ich, irgendwo, wo bist du hingefahren, weil die Rechner nicht kamen etc., ne? Alles war schon geplant, aber die Hardware hat noch gefehlt und so weiter, ne? Also spaßig war das nicht, ne?
Moment. Jein. Also da haben wir ja den Ahmed, den können wir auch noch fragen, wenn ich das richtig verstanden habe. Du hast auch das PVS gewechselt?
Naja, von meinem Vorgänger damals, genau.
Ja, genau, aber du hast gewechselt. Ja,
genau.
Genau. Also die bei uns in der Praxis hatten wir ein System, mein Vater ist damit in den 90ern gestartet, und ich bin 2009 in der Praxis eingestiegen, und dann haben wir das, wie gesagt, letztes Jahr gewechselt. Und dieser Wechsel verlief von den technischen Details des Wechsels in der Praxis komplett reibungslos, muss man tatsächlich sagen. Dass es natürlich ein Wechsel diverse organisatorische Herausforderungen hat und dann die Post es nicht schafft, irgendwelche technischen Geräte zu liefern, ist jetzt nicht unbedingt per se, liegt das an dem Wechsel, Christian. Ich bin tatsächlich seit dieser Erfahrung ein großer Fan davon, die Kollegen zu ermutigen, zu wechseln, diesen Schritt zu gehen. Er kostet natürlich auf der einen Seite ein bisschen Geld, aber in der Regel der Fälle, wenn man mit seinem System unzufrieden ist, sich ein bisschen informiert, was man gerne haben möchte, ist der Mehrgewinn gewaltig. Und ich kann das jetzt sagen, es ist bei mir ein Jahr her. Ich habe die letzten 365 Tage jeden Tag gefeiert, dass ich gewechselt habe. Mhm.
Ja, ist auch gut.
Ja, definitiv. Ich meine, das ist Mut zum Wechsel. Das ist jetzt kein Wahlslogan, sondern es ist man muss wirklich mutig sein. Also ich habe einen Kollegen begleitet vor ein paar Jahren, der ist wirklich nur ein paar Jahre vor der Rente, und trotzdem hat er eine Rieseninvestition in seine Praxis gesteckt und das ganze System, Hardware und Software, wirklich ausgetauscht. Das ist mutig, und das ist, glaube ich, das, was, also wo ich so sage, okay, viele Kollegen ermutige ich auf jeden Fall, das zu machen. Wenn jemand mit seinem System nicht zufrieden ist, dann einfach wechseln, weil damit sich nur einfach rumärgern, das macht überhaupt keinen Sinn.
Das ist ein wichtiges Statement für heute. Kann man direkt festhalten. Wenn man sich ärgert, wechseln, das trifft auf so vieles.
Einmal wechseln.
Jetzt ist das Ganze ja tatsächlich, denke ich, auch bei dir ein Prozess, der nicht abgeschlossen ist, ne? Wie viel Aufwand musst du denn da noch reinstecken? Wie viel Prozesse bist du noch täglich am Digitalisieren oder worum kümmerst du dich dann noch im Alltag?
Naja, dieser Prozess wird auch nie zu Ende kommen, weil ich bin immer überrascht, was alles noch dazu kommt und dass wir wirklich nie genug davon haben, Sachen noch effizienter zu gestalten. Der Unterschied ist, ich mache das heute nicht komplett alleine. Ja, früher, also in den ersten Jahren, habe ich die Wochenenden, die Nächte wirklich durchgearbeitet, um alles zu digitalisieren. Heute bringe ich anderen Menschen das bei, das zu machen, was ich dann möchte. Und dann gewinne ich auch mehr, wirklich mehr Freizeit. Es ist aber wichtig zu wissen, dass das ist ein Prozess, der nie endet. Selbst auch Prozesse, die wir schon digitalisiert haben, die müssen auch immer eine Autokorrektur unterzogen werden. Also wir müssen wirklich immer schauen, welche Prozesse müssen wir jetzt verbessern von dem, was wir hatten, und plötzlich entdecken wir das, was uns wirklich vor 3 Jahren voll digital vorkam, jetzt eher eigentlich nicht digital genug ist, und das ist überholt und das muss überarbeitet werden. Mhm. Das ist ständig ein Prozess, das hört tatsächlich nie auf. Da stecke ich tatsächlich viel Energie und Geld rein, weil das ist die Effizienz, die sich auszahlt.
Hast du mal ein Beispiel?
Naja, also wenn wir zum Beispiel nennen, also wir haben jetzt über die Patienten Journey gesprochen, bis er beim Arzt ist, danach haben wir nicht mehr gesprochen, was passiert eigentlich beim Arzt. Und beim Arzt haben wir zum Beispiel vor ein paar Jahren Textbausteine gemacht. Das kennt jeder, Textbausteine. Mhm. Ja, dann haben wir auch digitale Anamnese gemacht. Also die Patientin quasi macht die Angaben nach Standardfragen und dann kommen die im System rein und dann müssen wir irgendwie das lesen und dann mit unseren Textbausteinen immer ständig dokumentieren. Wir haben dann mit der KI schon herausgefunden, dass das alles überholt ist, weil wir können eigentlich die ganze Dokumentation der KI überlassen und wir können mit unserer Expertise das prüfen und korrigieren. Das heißt, der Patient kommt heute, er hat davor kaum was ausgefüllt. Wir haben keine Textbausteine mehr, wir tippen nicht mehr parallel, wir hören den Patienten, die KI transkripiert in der Zeit, macht eine ganze Dokumentation und die ist sogar manchmal besser, als was wir wirklich machen. Besonders ich habe ja nie Zeit zu dokumentieren gehabt, richtig, und jetzt genieße ich wirklich die Zeit, weil ich kann den Patienten wirklich in die Augen schauen, ich bin voll auf den Patienten konzentriert und danach ist die Dokumentation innerhalb von Sekunden fertig.
Ist jetzt DSGVO-konform, glaube ich, im Rahmen deines PVS-Systems wird das inzwischen angeboten, ne?
Gut, das, was unser System jetzt anbietet, ist es noch nicht richtig ausgerollt. Ansonsten ist es eine Schnittstelle, die sehr gut integriert ist mit unserem PVS und das ist datenschutztechnisch geprüft und sauber.
Patienten müssen das aber vorher, müssen, glaube ich, ihr Einverständnis geben.
Die Patienten werden informiert. Und zwar die ganze Zeit ist es immer ein Aushang auf jedem Tisch in der Behandlung und der Patient kann jederzeit sagen, ich will es nicht.
Wie ist dann? Und das ist dann in deinem System so, dass du einfach auf den Knopf drückst und dann hört diese Autotranskription auf?
Nicht nur das, sondern tut es auch in entsprechende Karteieinträge.
Wow.
Also das ist wirklich auch alles in dem gleichen Button, wo der Arzt den Patienten aufruft. In diesem, das ist quasi eine Aktionskette, nennen wir das, die schlägt eine Abrechnung vor, die ruft den Patienten auf, startet die Transkription und wenn wir wollen, auch schlägt auch zum Beispiel Dauerdiagnosen vor oder so weiter, die jetzt vielleicht die MFAs nicht gemacht haben. Also es ist alles mit einem Klick, ist es alles erledigt.
Amat, was ganz lustig ist, wir zwei benutzen, der Christian hat mir schon ein bisschen was erzählt, wir beide benutzen dieselbe Software und ich versuche den Christian immer zu überreden, dass er doch mal wechselt.
Ja, nee, ich weiß, was du benutzt, Christian, und ich glaube, dass es auch eine gute Software ist. Es ist wirklich der Unterschied, machen diese Softwares, indem sie sich öffnen für Konfigurationen. Das heißt, wir können wirklich unsere Prozesse individuell konfigurieren. Und das ist wirklich was den Alltag ausmacht. Ja.
Wie viel in der, also wenn du dann jetzt die Dokumentation abgeschlossen hast, dann ist ja eigentlich, der Patient geht, macht er sich selber noch Verlaufstermine? Wie machst du das, wenn jetzt jemand noch gesehen werden muss? Machst du den genau, selbst?
Der Patient muss dann seinen Termin immer online machen. Mhm. Wenn er sein Terminkontingent ausgeschöpft hat, also wir haben auch Kontingenzen für die Termine, man kann nicht 20 Termine im Quartal buchen, aber der Arzt sagt, ich will ihn aber sehen, da gibt es so eine Möglichkeit, dass er ihnen so einen individuellen Link schickt für einen Follow-up-Termin. Mhm. Ansonsten wir haben so ein Checkout gemacht, das ist eine Kommunikation per E-Mail, dass die Ärzte können wirklich mit wenigen Klicks dem Patienten sagen, du musst diesen Termin buchen. Mhm. Weil wir wollten dass die Patientin, wenn sie den Arzt verlassen, dass sie möglichst an der Anmeldung nichts mehr zu tun haben. Wir haben gesehen, das macht einfach einen riesen Stress, wenn Patienten von vorne oder von hinten kommen. Mhm. Wir wollten das abschaffen und das haben wir mit diesem Checkout, tatsächlich digitalen Checkout nennen wir das eigentlich auch weitestgehend abgeschafft. Mhm. Auch Richtung Zahlungen gibt es auch die Möglichkeit, jetzt das viel online im Vorfeld quasi abgebucht wird oder aber auch in dem so alle Formulare werden auch im Vorfeld ausgefüllt. Aber diese Checkout, was jetzt Dino gemeint hat auch und was du auch Christian gemeint hast, das haben wir wirklich fast komplett wegdigitalisiert, indem wir die Patienten sagen online. Und wenn der Patient sich irrt, weil es ist oft so, dass die Patienten nicht zuhören, was der Arzt sagt, und dann eine Anmeldung sagen, ich brauche einen Termin, dann sagen die MFAs, bitte online buchen. Punkt.
Mhm. Bei dieser Online-Buchung, also ich komme da nochmal drauf zurück, weil das war zum Beispiel ein Punkt, der bei uns auch tatsächlich immer wieder in der Online-Buchung Schwierigkeiten gemacht hat. Wenn ich den Punkt freischalte Laboruntersuchungen, dann ist das tatsächlich so, dass das von vielen Patienten angeklickt wird und dann kommen die dort an und haben riesige Vorstellungen, was dort alles zu funktionieren hat. Und das hat dann immer die MFAs bei der Blutabnahme völlig überfordert. Ist das eine Blutabnahme, die der Patient erst buchen kann, nachdem er bei dir war? Oder ist das eine Blutabnahme, die der Patient auch mit, woher weiß die MFA, welche Parameter sie abnehmen muss?
Genau, das haben wir auch komplett tatsächlich organisiert, so dass der Patient ohne Absprache mit dem Arzt eigentlich keine Blutabnahme bekommt. Es ist eine Körperverletzung, die muss ich quasi genehmigen. Ja. Muss ich dann sagen, ja, es ist ja so. Und es gibt ja auch kein Wunschlabor. Also das heißt, man braucht immer einen Termin, man kommt zum Arzt. Wenn der Arzt sagt, okay, ich kann jetzt eine Blutabnahme machen, dann gibt es so einen digitalen Weg, was wir in der Software auch ermöglicht haben. Oder der sagt, das und das wird auch muss bestimmt werden. Und der Patient muss den Termin der Blutabnahme dann online buchen. Und wenn der kommt, dann sieht der MFAs, auf was wir beziehen. Also ist alles digital so abgebildet, dass es wirklich reibungslos verläuft. Aber der Patient, der kann zur Blutabnahme, und wenn er auch Termin online macht, der muss auch nur bestätigen, ich habe das schon eigentlich ärztlich besprochen. Mhm. Ja, und nur Bestandpatienten können Blutabnahme buchen. Also das auch wirklich, um auszuschließen, dass neue Patienten kommen, die überhaupt kein Arztgespräch davor hat.
Genau, das war jetzt meine Frage. Wie viele neue Patientenanfragen habt ihr? Ich kann mir vorstellen, dass das ein sehr beliebter Weg ist auch und dass ihr sehr viele neue Patientenanfragen habt. Macht ihr denn auch zwischenzeitlich immer mal die Tür zu oder wie handhabt ihr das?
Wir machen die Tür nicht zu. Ich habe jetzt die letzte Statistik nicht im Kopf, aber wir haben wirklich richtig viel neue Aufnahmen. Und wir können das wirklich schaffen. Also ich behaupte, und das ist wirklich eine provokante Aussage, ich glaube, ich bekomme jetzt keine schlechten Kommentare, aber ich behaupte mit dem, was wir jetzt machen, wenn noch die Politik sich etwas entspannt und dieser Arzt-Patient-Kontakt etwas lockerer mal wirklich betrachtet und nicht immer verpflichtend macht, dass wir doppelt so viele Patienten behandeln mit dem gleichen Team. Ohne zusätzliches Personal. Ja. Wenn wir noch eine E-Überweisung hätten und wenn wirklich das und alle KIM benutzen und noch ein E-Messenger kommt, wir können doppelt so viele Patienten behandeln mit dem gleichen Personal. Es muss nicht jeder in die Praxis kommen. Wir können so viel Hybrid machen. Es ist möglich, deshalb lehne ich überhaupt neue Patienten nicht ab. Ich möchte aber aktuell viele neue Patienten tatsächlich im HZV sehen, weil ich dort mein Hybridmodell besser ausleben kann. Deshalb ist es eigentlich eine Bedingung für jeden, der kommt, der kann uns kennenlernen. Aber dann sage ich ganz klar, wir können nur im Rahmen des Hausarztprogramms eine vernünftige hausärztliche Versorgung machen. Ich möchte keine Patienten, die wirklich dann irgendwann kommen und zu sagen, ja, mein Hausarzt schickt mich zu Ihnen und sage ich, okay, wer bin ich jetzt? Ja, also, also Sie brauchen einen Hausarzt, Punkt.
Ja. Das wird den Wolfgang Ritter freuen, das ist der Vorsitzende vom Hausärzteverband.
Den kenne ich persönlich, ich habe es ja mal nicht ihm zuliebe gemacht, gesagt, aber ich glaube, bei ein paar Sachen eher ticken wir ähnlich.
Ja, das war ja ein unglaublich starker Auftritt für die Digitalisierung, das war beeindruckend. Ich habe tatsächlich keine größeren Fragen mehr, wo ich sage, da könnte ich kritisch nachfragen, außer das finde ich tatsächlich einen wichtigen Punkt, dass wenn man uns Ärzte machen lassen würde, wie wir das umsetzen könnten, dass wir tatsächlich viel mehr Patienten behandeln können. Und das ist auch eine wichtige Aussage, dass eben die Digitalisierung nicht dazu führt, dass wir weniger Patienten behandeln oder dass es nur um eine Wertschöpfungskette geht, so dass man sogar ganz, wie du das eben jetzt ganz schön beschrieben hast, Amit, dass man sogar die Praxis öffnen kann und sagen kann, wir können noch viel mehr. Das ist tatsächlich ein starkes Statement, das zumindest wir im Podcast so noch nicht hatten.
Okay. Das müssen wir auch bald. Also das wird aber nicht anders gehen tatsächlich. Wir werden wahrscheinlich alle doppelt so viele Patienten behandeln müssen.
Ja, das stimmt. Ja, das werden die Entwicklungen hergeben, ja.
Genau, das ist ja, da haben der Christian und ich und der Marc, das ist unser Dritter, der heute nicht da ist, schon mehrere Podcasts drüber gemacht, wie diese Entwicklung ist mit den Babyboomern, die ja nicht nur mehr ältere Patienten in die Praxis spülen werden, sondern auch weniger Praxispersonal in den Praxen ermöglichen wird. Und da sind natürlich solche Umsätze umso wichtiger. Wie lange dauert sowas? Also wenn wir jetzt junge Kollegen haben, die zuhören und die sagen, Mensch, ich möchte mich auf diesen Weg machen, dann dauert das ja trotzdem eine gewisse Zeit. Man kann das ja nicht alles gleichzeitig und sofort umsetzen. Wie lange hast du gebraucht, um an diesem Punkt anzukommen, wo du jetzt bist?
Naja, bin seit 7 Jahren dabei und habe 7 Jahre gebraucht. Und wenn du mich in 15 Jahren fragst, dann würde ich sagen, auch plus 15. Das endet nie. Also wichtig ist einfach starten und das Licht am Ende vom Tunnel wird man immer sehen.
Das ist immer so. Das ist natürlich richtig. Aber gibt es so Punkte, wo du sagen würdest, Mensch, da sollte man mal nachgucken, da wird einem geholfen. Gibt es so Stellen, wo sich Ärzte hinwenden können, die jetzt sagen, Mensch, ich muss in meiner Praxis was ändern, dass so wie es läuft, funktioniert es nicht mehr richtig gut. Wo können die sich jetzt informieren?
Gibt es tatsächlich wenig, aber das ist das, was ich jetzt versuche im Rahmen des Hartmann-Bund tatsächlich zu realisieren, dass zumindest Anlaufstellen machen für Ärztinnen und Ärzte, die sich digitalisieren wollen. Aktuell ist es wirklich, man muss sich einfach informieren und hospitieren bei Kolleginnen und Kollegen. Und ich öffne wirklich die Tür fast für jeden, der gerne kommen möchte. Ist schwierig zu organisieren mittlerweile, ist es extrem viel. Aber wir gucken, dass es auf jeden Fall hinkriegen, dass zumindest mal Kolleginnen und Kollegen mal für 1-2 Stunden wirklich vorbeischauen. Habe ich damals auch gemacht, als ich die Praxissoftware auch gesucht habe, ging ich zu Kolleginnen und Kollegen, die haben die Tür für mich wirklich aufgemacht und konnte ich hospitieren. Das ist wirklich das Wichtigste erstmal. Nach Beispielen suchen, die sind überall in LinkedIn, in den Zeitschriften. Finde ich gut, wenn wir alles sowas auch über die KV machen könnten, über den Verbänden, dass wir machen könnten. Aber aktuell muss jeder wirklich sich einfach schlau machen.
Ich denke, was auch weiterhilft, ist, wenn man sich wirklich ein digitales Konzept überlegt und das vielleicht auch irgendwo ausarbeitet, vielleicht schriftlich hinterlegt und einfach sagt, wie möchte ich, was wir jetzt ein bisschen zerstückelt, aber so ein bisschen getan haben, wie ist der Weg durch die Praxis für Patienten? Was brauche ich für digitale Tools auf dem Weg dahin? Und sich dann so ein bisschen darüber im Klaren werden, wie ich die einzelnen Schritte digital abbilden möchte und mich dann gezielt informiere, welches PVS ermöglicht mir das alles. Wir hatten da gerade, das war eben dieses Thema Schnittstellen, was ganz wichtig ist, dass eben die Schnittstellen so weit auf sind, dass auch andere Tools da andocken können, weil uns nützt der schönste Messenger-Bot nicht, wenn unser PVS-System die Patientendaten nicht so freigibt, dass der auch differenzieren kann, kommt hier ein Bestandspatient oder kommt hier ein Neupatient oder wie ist der Patient versichert oder was hat er für eine Telefonnummer oder für eine E-Mail-Adresse. Und dass wir da dann einfach, dass dann einfach Kolleginnen und Kollegen auf diesem Weg einfach weitergehen und sich die einzelnen Tools einfach eine Marktübersicht verschaffen. Ja, mein Tipp dazu, um das ganz kurz abzuschließen, man kann da tatsächlich auch mit KI-Systemen, wie wir sie schon kennen, mit ChatGPT arbeiten. Ich habe ChatGPT auch gefragt, welche digitalen Tools er empfehlen würde bei der Digitalisierung. Da kamen witzigerweise auch einige Sachen, wurden mir da vorgeschlagen, die du auch, von denen ich weiß, dass du sie auch verwendest inzwischen. Da werden auch verschiedene Wettbewerber gegenübergestellt inzwischen, wenn man da so eine Deep Research durchführt. Das ist zum Beispiel was einem auf dem Weg auch helfen kann. Und dann kann man sich auch ein bisschen Schritt für Schritt an so einem digitalen Konzept auch entlanghangeln und kann sich da einen Leitfaden draus basteln.
Wenn du mir auch erlaubst, noch ein Abschlusswort, was es auch angeht. Diese Lösungen, die sind keine fertigen Lösungen, sondern die brauchen uns. Und das ist das, was ich auch in den letzten Jahren mit meinem Team gemacht habe. Wir haben die Software auch mit verbessert. Und am Ende haben wir oder auch unsere Kolleginnen und Kollegen auch was davon. Das heißt, man muss immer verstehen, wenn man eine Anwendung hat, die ist nie perfekt, sondern, und man darf wirklich diese Perfektion auch nicht erwarten, weil sonst ärgert sich man nur, sondern, aber man darf nicht hilflos einfach zuschauen, sondern versuchen wirklich die Software zu verbessern. Und wenn sich diese Software das nicht antut, ja, dann muss man wirklich wechseln. Und das ist vielleicht bei der Auswahl des Systems auch wichtig. Kann man da den Support gut erreichen? Kann man das Entwicklungsteam gut erreichen? Kann man da auch Verbesserungen vorschlagen? Gibt es zum Beispiel ein Forum, wo man auch offen Wünsche und Bugs zum Beispiel meldet? Weil Systeme, die offen sind für Feedbacks, das sind Systeme, die sich verbessern. Systeme, die sich das alles verschließen, die werden sich nie verbessern.
Ja, das waren doch sehr spannende Einblicke und ich glaube, wir alle haben hier sehr viel mitgenommen aus der Folge heute. Viele Tipps, wie wir unsere Praxis digital transformieren können oder wie wir uns einfach diesem Prozess annähern, wenn wir das vorhaben. Das war das Arztgespräch mit Christian Köhler, Tino Sommerbrot und ganz vielen Dank nochmal an Ahmad Sirfi aus München, der heute bei uns hier zu Gast war. Unser Thema war effizienter, schlanker, digitaler. Die Transformation zur digitalen Praxis 2.0.
Ja, vielen Dank. Also wirklich war eine sehr, sehr amüsante Runde, muss man auch sagen, und sehr informative, glaube ich, für alle. Und ich freue mich, dabei zu sein.
Wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr sie teilt, wenn ihr sie positiv bewertet oder ihr unseren Podcast abonniert.
Schön, dass ihr uns zugehört habt und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.